SRF 2 Kultur.
Wie viele Bilder haben Sie aus Ihren Ferien nach Hause gebracht? Sie haben nicht gezählt? Da sind Sie wohl nicht allein. Digitale Fotografie erlaubt es, einfach drauf loszuknipsen. Fotografieren kostet ja nichts mehr. Und so kann auch alles festgehalten werden. Aber ist auch alles wert, festgehalten zu werden? Diese Frage stellen sich die Vertreter einer neuen Bewegung, der Slow Photography oder langsamen Fotografie. Sie benutzen alte analoge Kameras und zelebrieren das Fotografieren als bewussten Moment. Ein solcher langsamer Fotograf ist der Zürcher Stefan Bucher. Christina Capretz hat ihn getroffen.
Legen Sie Ihr Medium nun in die dafür vorgesehene Öffnung ein.
Es ist kein Zufall, dass Stefan Bucher ein Fotogeschäft am Zürcher Hauptbahnhof als Treffpunkt vorgeschlagen hat. Früher gab man hier seine Filme ab und wartete tagelang auf die Entwicklung. Heute lässt man sich die Bilder sekundenschnell am Automat ausdrucken. Dieser Wandel von analog zu digital hat Stefan Bucher geprägt. Schon als Teenager fotografierte er leidenschaftlich gern und entschied sich für eine Lehre zum Repro-Fotografen, wo er lernte, analoge Druckvorlagen herzustellen. Eine unglückliche Wahl.
In dem Jahr, als ich die Berufslehre abgeschlossen habe, war eigentlich genau diese große Umstellung. Alle Betriebe haben dann umgestellt auf Computersysteme und da habe ich den Anschluss wie einfach verpasst.
So konnte Stefan Bucher nie auf seinem erlernten Beruf arbeiten. Er jobbte in einem Fotoschnellservice, wo Kunden ihre Filme innerhalb einer Stunde entwickeln ließen, bis auch dieses Labor schließen musste. Heute arbeitet Stefan Bucher im Internetbereich. Als Hobbyfotograf mit künstlerischen Ambitionen ist er seiner alten Leidenschaft aber treu geblieben. In der Freizeit ist er oft mit einer analogen Kamera unterwegs. Und er ist nicht der Einzige. Retro ist beliebt in der Fotografie. Für Stefan Bucher zeigt dieser Trend einen Wunsch nach der Unvollkommenheit.
Gerade das Digitale suggeriert ja so die Perfektheit, die komplett scharfe Abbildung und die Farbtreue. Und so als Gegenbewegung den Raum zu finden, wo man auch mal etwas krumm sein lassen kann, das ist vielleicht das, was die Leute suchen. Also auf jeden Fall für mich ist das ein Teil meiner Lebensphilosophie.
Und die Sujets für seine bewusst unvollkommenen Bilder, die findet Stefan Bucher in der Natur. Zum Beispiel im alten botanischen Garten. Auf dem Weg dorthin kommen wir an einem Fotofachgeschäft vorbei und wir bestaunen die vermeintlich alten Kameras in der Auslage. Es sind die neuesten digitalen Modelle.
Die machen halt auch auf Retro-Look.
Ja, klar.
Also typisch die Olympus OMD, die sieht aus wie die alte Olympus OM 1 und 2 und so weiter. Und Fuji ist bekannt für seinen Retro-Look.
So weit geht der Retro-Trend also, dass die neuen Kameras auch auf alt machen. 5 Fußminuten weiter betreten wir den alten botanischen Garten, eine kleine Oase mitten im geschäftigen Zürich. Hier findet Stefan Bucher die Ruhe zum Fotografieren und hier findet er auch seine Sujets. Bäume, Blätter, Steine, ein kleiner Wasserfall und ein ganz eigenes Spiel aus Licht und Schatten.
Das ist ja tatsächlich ein langsamer Prozess, ein bewusster Prozess. Und ich suche mir ja dann den richtigen Standort, den richtigen Blickwinkel. Vielleicht muss ich ein bisschen in die Knie, vielleicht muss ich etwas schauen, wo ich erhöht stehen kann. So gestalte ich jedes Bild.
Der pure Gegensatz also zum Drauflosknipsen mit einer Digitalkamera. Stefan Bucher hat eine seiner 20 Kameras mitgebracht. Eine deutsche Staffetta Duo aus den 50er Jahren. Eine simple Blechbüchse von einem grauen Lederimitat überzogen, bei der er nur 3 unterschiedliche Distanzen einstellen kann.
Ich stelle das ein auf meine Kamera und kann jetzt die Aufnahme machen. Und das ist ein simpler Verschluss, der schön klackt. Also Moment, es gibt ein Foto. Ich möchte nicht ein Foto opfern.
Ein Foto opfern einfach so? Der Film ist teuer, auch die Entwicklung ist aufwendig. Da will jedes Bild sorgfältig ausgewählt sein. Also sucht sich Stefan Bucher den Ort für sein Foto des kleinen Wasserfalls bewusst aus.
So lange ist es noch nicht her, als Film- und Laborkosten das Fotografieren noch beschränkt haben. Heute haben auf Speicherkarten Tausende von Bildern Platz. Bilder gemacht werden heute immer und überall. Die Gegenbewegung dazu heißt Slow Photography. Plötzlich ist analoge Fotografie wieder schick. Warum das so ist, darüber hat Sandra Leis mit dem Fotospezialisten Urs Steil gesprochen.
Wie erklären Sie sich den Trend zur analogen Fotografie im Zeitalter der digitalen Fotografie?
Immer wenn eine Entwicklung in rasender Geschwindigkeit sich fortbewegt und fast exponentiell sich entwickelt, wie das bei der digitalen Fotografie der Fall ist, dass täglich 300 Millionen Bilder auf Facebook hochgeladen werden, dass im letzten Jahr gleich viele Fotografien gemacht worden sind, wie in der gesamten Geschichte der Fotografie überhaupt. Immer dann wird einem auch ein bisschen schwindelig und dann versuchen Leute, wenn es irgendwie geht, zumindest für sie privat, das Tempo zu verlangsamen.
Sie sagen, es geht ums Tempo verlangsamen. Ganz offensichtlich besteht auch ein Bedürfnis nach einer analogen Anmutung des Bildes.
Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir so eine Art Retrowelle sind, was den privaten Gebrauch von Bildern betrifft. Wir haben hochtechnologische kleine Geräte in den Händen, die die schärfsten, klinisch präzisesten Bilder machen könnten, aber dann geben wir es durch ein Programm und lassen es ausschauen wie irgend so schmierige Bilder aus den 50er Jahren. Ich glaube, das hat auch mit dem gleichen Effekt zu tun. Weil diese Bilder heute fast eine operative Schärfe und Klarheit haben, sehen wir uns nach Geschmack, nach Tonalität. Man kann vielleicht einen Vergleich zur Musik machen. Sie erinnern sich an den Wechsel zwischen der Langspielplatte, die immer so ein bisschen herumgeeiert hat, aber einen weichen, soften Ton erzeugt hat, zur kristallklaren CD. Auch da hat man irgendwie vermisst, dass dieser weiche Ton, diese Patina im Ton in der CD nicht mehr spürbar ist. Es ist auch so, wenn Sie ein Großraumbüro anschauen, in dem es klinisch eingerichtet ist mit all diesen absolut perfekten neuen Computern, dann werden die Leute irgendwelche Stofftiere an diese Computer hängen, damit irgendetwas von Leben zurückkehrt.
Amerikanische Fotografen haben die Slow Photography-Bewegung gegründet. Ihre Mitglieder wollen weniger, dafür sorgfältiger fotografieren. Welche Bedeutung messen Sie dieser Bewegung zu?
Die Bewegung ist, glaube ich, ganz jung und ich glaube, sie hat noch nicht so eine richtig starke Stoßrichtung. Aber diese Art der Slow Movement sehen wir überall. Es hat beim Slow Food angefangen und es gibt es heute fast in jedem Teilbereich unseres Lebens.
Trotzdem ist kein Kraut gegen die Bilderflut gewachsen. Wird in dieser Bilderflut das einzelne Bild eigentlich unsichtbar?
Wenn Sie ein tolles Auto sehen, das auf Sie zukommt, dann bewundern Sie es und sagen, wow, schau mal diese Heckflossen hier, vor allem bei einem Oldtimer. Wenn aber 5 Millionen Autos auf Sie zufahren, dann sprechen Sie nur noch vom Verkehr. Sie sehen das einzelne Auto nicht mehr. Und ich glaube, wir sind perfekt genau in dieser Situation, was die Bilder betrifft.
Welche Funktion haben denn digitale Bilder, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, sie haben eine soziopsychologische Funktion, keine ästhetische Funktion. Ich glaube, dass der Prozess des Bildermachens heute wichtiger ist als das Bild selbst. Man ist da irgendwo vor einem Monument in einer schönen Stadt und man hat ein gutes Gefühl zu dritt oder zu fünft oder als größere Gruppe. Man fotografiert sich gegenseitig, man lädt diese Bilder hoch und in dem Moment, wo man sie hochgeladen hat, ist quasi der Event, der eigenkreierte Event zu Ende und dann ist auch das Interesse an diesen Bildern gleich wieder erloschen.
Urs Steil, der bis vor kurzem Direktor des Fotomuseums Winterthur gewesen ist.
SRF 2 Kultur, am Mikrofon ist Sandra Leis mit den Kulturnachrichten. Der iranische Übersetzer Mahmoud Husseinizad hofft auf frischen Wind in der Kultur. In der Stuttgarter Zeitung von heute sagt er, mit dem neuen Präsidenten Hassan Rouhani haben wir Hoffnungen in Sachen Kultur. Im Interview schilderte er auch die Schwierigkeiten seiner Arbeit. Zitat: Verboten sind natürlich politische Worte, mehr aber noch sind es sexuelle Worte. Ebenso ist die Nennung von Alkoholika wie Whisky oder Wein verboten. Husseinizad übersetzt vor allem deutsche Gegenwartsliteratur ins Persische. Morgen wird er in Weimar mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet. Die Performance-Künstlerin Marina Abramovic plant ein eigenes Institut. Es soll in der Kleinstadt Hudson im Staat New York errichtet werden. Im Internet hat sie für ihr Institut knapp 5.000 Spender gefunden, die ihr für ihr Projekt mehr als $660.000 gestiftet haben. Abramowitsch hat ihre Spenden auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter.com gesammelt. Die Spender haben zwischen einem und $10.000 bezahlt. Je nach Höhe des Beitrags fallen die Gegenleistungen aus. Für einen Dollar gibt es eine Umarmung von Abramowitsch. Wer mehr gespendet hat, erhält eine DVD, eine Videokonferenz oder gar ein Abendessen mit der renommierten Künstlerin. Bekannt geworden ist der Türke Erdem Gündüz als stehender Mann. Nun erhält den undotierten Preis des Internationalen Medienforums M100. Der Tänzer und Choreograf hatte mit seinem stummen Protest auf dem Taksimplatz in Istanbul Aufmerksamkeit erregt. Mit seinem stillen Protest wurde er zur Ikone des friedlichen Widerstandes und fand weltweit Nachahmer, begründete der Beirat in Potsdam seine Entscheidung.
Immer mehr von uns dokumentieren ihr Leben online, in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Da kommunizieren wir, wo wir gerade sind und was uns gerade beschäftigt. Vieles von dem, was hier so publiziert wird, ist eher oberflächlich. Was aber, wenn es ernst wird? Was aber, wenn jemand stirbt? Was nach Todesfällen zu tun ist, darüber rätseln Nutzer, Soziologen und nicht zuletzt die Netzwerke selbst. Michael Jarjour mit der Geschichte eines Mannes, der mit dem Tod seiner Frau online sehr offen umgegangen ist und es immer noch tut.
Thomas Merz hat auf Facebook 2700 Freunde. Normalerweise sehen sie, wo er in den Ferien war, wie weit er am Morgen gejoggt ist oder wie er mit seiner Tochter eine Bootstour unternommen hat. Doch was er im Sommer vor 2 Jahren zu berichten hatte, war nicht fröhlich. Seine Freunde, die sich auf dem Netzwerk einloggten, sahen folgende Nachricht. Thomas Merz hat seinen Beziehungsstatus von verheiratet auf verwitwet geändert.
Es war eigentlich alles am selben Nachmittag. Oder? Das Abholen der Todesanzeige vor dem Verschicken, dann der Auftrag der Todesanzeige für die Zeitung und dann zugleich auch die Mitteilung auf Facebook.
Facebook ist das größte soziale Netzwerk der Welt. Eine 500 Milliarden Menschen nutzt es jeden Tag. Über 1 Milliarde mindestens einmal im Monat. Menschen berichten darauf wie selbstverständlich über berufliche Erfolge, schöne Ferien und Neuigkeiten wie Hochzeiten und neue Beziehungen. Aber der Tod eines Familienmitglieds bekannt zu geben, wirkt für viele fremd. Und Thomas Merz will das ändern. Er ist 50 Jahre alt und beschäftigt sich beruflich mit Medien, als Fachbeauftragter für Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Dass Nachrichten wie die eines Todesfalles auf Facebook wie Fremdkörper wirken, habe nichts mit dem Medium zu tun.
Ich glaube eben tatsächlich, wir haben in unserer Kultur nach wie vor Probleme, um über Sterben und Tod auch zu sprechen oder über Misserfolg zu sprechen. Und dann wird es einfach anhand eines neuen Mediums auch wieder deutlich, dass man da wieder einen neuen Weg suchen muss.
Für ihn war der Weg, über das einschneidende Erlebnis möglichst genau zu berichten und das immer wieder erneut. Seit 2 Jahren sehen seine Freunde in regelmäßigen Abständen Berichte darüber, wie er und seine 3 Kinder mit dem Tod seiner Frau umgehen. Und geben ihm mit ihren Reaktionen eine Stütze.
Das kann einfach ein Herz sein, das vielleicht jemand als Symbol schickt. Das kann sein, dass jemand einen kurzen Gedanken äußert. Ich denke an euch. Das fand ich tatsächlich, das tat sehr gut.
Mit dem Aufstieg sozialer Netzwerke trauern immer mehr Menschen wie Thomas Merz auch auf Plattformen im Internet. Aber das tun nicht alle gleich, sagt Thomas Merz. Auch wenn er öffentlich getrauert hat, war ihm klar, dass das viele anders machen würden. Auch seine verstorbene Frau. Auch darüber musste er sich nach ihrem Tod Gedanken machen, denn ihr eigenes Profil lebte auf Facebook weiter.
Ich habe das relativ bald gelöscht. Und zwar einfach darum, weil meine Frau eine ganz andere Beziehung zu Facebook hatte. Da war für mich eigentlich klar, hier ist nicht maßgebend, wie ich damit umgehen würde, sondern wie sie in ihrer Situation damit umgegangen wäre.
Thomas Merz kannte das Facebook-Passwort seiner Frau und konnte das Profil so löschen, so wie sie es gewollt hätte, sagte er. Doch dies ist nicht für alle möglich. Darüber machen sich auch die sozialen Netzwerke selbst Gedanken. Viele Dienste bieten mittlerweile Funktionen an, mit denen sich Online-Identitäten nach dem Offline-Tod verwalten lassen. Facebook wandelt Profile auf Anfrage in Trauerprofile um. Wer eine Todesurkunde einsendet, kann Facebook dafür den Auftrag geben. Das Profil eines Verstorbenen wird dann so umfunktioniert, dass es nur noch für Freunde sichtbar ist und alle Funktionen, die nur für Lebende Sinn machen, verliert.
Wie geht's Ihnen mit dem Stress? Haben Sie womöglich auch schon Anti-Stress-Ratgeber konsultiert? Und waren nach den darin vorgeschlagenen Übungen genauso gestresst wie vorher? Alles andere wäre verwunderlich. Und das muss gar nicht an der Qualität der Ratgeber liegen. Das zeigt eine eben gerade im Fachmagazin PNAS erschienene Studie. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Anti-Stress-Ratgeber tragen so klingende Titel wie Stressmanagement für Dummies, die 50 besten Stresskiller oder Ich coache mich selbst, das Erfolgstraining gegen Stress. Die Message ist klar. Wer sich weiter stressen lässt, ist selber schuld, denn mit ein paar Übungen reagiert man im Büro, auf der Baustelle oder zu Hause, zack, auf Stress. Nur noch so. Gelassen. Nun, so einfach ist es leider nicht. Denn neuere Forschung zeigt, bei Stress wird im Gehirn der sogenannte präfrontale Kortex empfindlich bei seiner Arbeit gestört. Das ist leider just jener Teil des Gehirns, der für die Stressbewältigung, die Psychologen sprechen von emotionaler Selbstregulierung, ausschlaggebend ist. Das sagt die Psychologin Candace Rayo von der New York University. Die Übungen aus den Anti-Stress-Ratgebern könnten also möglicherweise gerade unter Stress ihre Wirkung gar nicht entfalten. Dass dem tatsächlich so ist, konnte Candace Rayo nun in einem cleveren Experiment nachweisen. Und zwar setzte sie Versuchspersonen leichten Stromstößen aus, immer während bestimmte Bilder von Spinnen und Schlangen gezeigt wurden, während es bei anderen Bildern keine Stromstöße gab. Die Folge? Eine milde Angstreaktion bei den Versuchspersonen, wie man sie auch im Alltag erlebt. Dann folgte im Experiment eine Anti-Stress-Übung. Eine solche, wie man sie eben in besseren Ratgebern findet.
A little bit of reappraisal, a little bit of cognitive behavioral therapy, a little bit of cognitive restructuring.
Den Stress etwas anders bewerten, ihn nicht überhand nehmen lassen. Kurz, einige psychologische Tricks aus der Verhaltenstherapie. Und zwar Tricks, die durchaus funktionieren, wie die Forschung zeigt. Tatsächlich reagierte ein Teil der Probanden im Experiment nach den Übungen viel weniger gestresst auf die Bilder und Stromstöße. Bei einem anderen Teil aber versagten die Übungen, und zwar bei jenen Probanden, die mit einer zweiten Aufgabe zusätzlich gestresst worden waren. Sie mussten nämlich ihre Hand 3 Minuten lang in eisig kaltes Wasser tauchen. Dies sollte weiteren milden Stress abbilden, eine Verspätung auf dem Arbeitsweg etwa, Streit mit Kollegen oder Freunden, eine Deadline.
Being late to work, having a mild stressful argument with a coworker or friend, having a deadline that you have to meet, these kind of mild stressors.
Die zusätzlich gestressten Probanden profitierten von den Anti-Stress-Übungen also praktisch nicht. Das zeigten sowohl ihre eigenen Angaben als auch körperliche Stressindikatoren wie Hautleitfähigkeit oder Blutwerte. Fazit: Bei zu viel Stress auf einmal greifen Anti-Stress-Übungen tatsächlich nicht mehr. Es sei denn, sie werden so lange eingeübt, dass sie quasi automatisch ablaufen, vermutet Candace Rayo.
Once these techniques become more habitual and they don't rely as much on the prefrontal cortex, they might not be as sensitive to stress.
Eine weitere Lösung wäre, stressige Lebensbedingungen schlicht etwas zu reduzieren. Das umzusetzen aber ist als Einzelner in einer auf Tempo getrimmten Gesellschaft schwierig. Und so greift man eben doch ins Ratgeberregal. Doch nun wissen Sie, einmal durchlesen reicht nicht.
Wie funktionieren eigentlich Jugendkulturen heute? Dieser Frage geht die Basler Zeitung nach und titelt «Der Markt ist der neue Gott». Sandra Leis, wer behauptet denn so etwas?
Die Basler Zeitung spricht mit dem Szenekenner Bernhard Heinzelmeier. Der hat sich seit vielen Jahren mit der Jugendforschung beschäftigt und ist auch Mitbegründer des Instituts für Jugendkulturforschung in Wien. Heinzelmeier sagt, Zitat: Die klassischen Jugendkulturen befanden sich am Rande der Gesellschaft und standen diesen kritisch gegenüber. Die heutigen Jugendkulturen sind in die Gesellschaft integriert. Sie distanzieren sich nicht mehr vom Mainstream und damit eben auch nicht mehr von Markt und Kommerz. Laut Hanselmeier gibt es heute in der Jugendkultur drei große Bereiche. Alles, was mit Musik zu tun hat, alles, was mit Körper und Sport zu tun hat und alles, was mit den neuen Medien zu tun hat. Die Jugendkulturen sind heute nicht nur in der Gesellschaft integriert, sie haben sogar eine Vorbildfunktion für die Erwachsenen übernommen. Früher war das ja genau umgekehrt. Die Erwachsenen wollten sagen, wo es lang geht, und es gab auch immer wieder Konflikte. Heute ist es umgekehrt. Die Erwachsenen unterliegen dem Druck, jugendlich zu erscheinen und lassen sich manchmal sogar von ihren eigenen Kindern beraten oder imitieren sie auch. Es gibt also auf beiden Seiten kein Bedürfnis mehr nach Abgrenzung. Das findet Bernhard Hanselmeier problematisch und sagt, Zitat, es ist nicht gesund, wenn alles fraglos passiert. Nachzulesen heute in der Basler Zeitung.
Die Süddeutsche schreibt über Gebäude der deutschen Boomjahre, die heute vom Abriss bedroht sind.
Die Rede ist von Rathäusern, von Kirchen, Museen, Schauspielhäusern, Schwimmbädern oder auch von Bahnhöfen. Gebaut in Deutschland in den Boomjahren zwischen 1960 und 1975. Jetzt droht vielerorten der Abriss selbst von ausgewiesenen Denkmälern. Die Süddeutsche schreibt dazu ziemlich provokant, Zitat, wir können es uns nicht leisten, Gebäude nach 40 Jahren auf den Müll zu kippen. Architekten sollten laut der Süddeutschen dazu aufgefordert werden, urbane Ideen zu entwickeln, auch für vordergründig nutzlose Gebäude. Und gar keinen Sinn würden Architekturentwürfe machen am Ende eines Investoren-Bieter-Verfahrens. Zitat, wenn der Bau schon zur Disposition gestellt ist, hat die Zukunft unserer Vergangenheit keine Chance mehr.
Selber denken, statt Experten Vertrauen schenken. So lautet einer der Ratschläge des Autors Gerd Gigerenzer. In seinem neuesten Buch Risiko, wie man die richtigen Entscheidungen trifft, wartet er mit überraschenden Erkenntnissen auf. Ein Ratgeberbuch der wissenschaftlichen Art. Odette Frey hat es gelesen.
Gerd Gigerenzer, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, hat eine Mission. Der Psychologe und Statistikexperte möchte die Menschen dazu bringen, mit Risiken besser umzugehen. Deshalb solle jede und jeder das Einmaleins des statistischen Denkens beherrschen. Und obwohl Statistik an sich eine anspruchsvolle Sache ist, gelingt es Gigerenzer, die Grundzüge dieses Denkens einfach und anschaulich zu erklären. Das führt beim Lesen des Buches immer wieder zu Aha-Erlebnissen. Zum statistischen Grundwissen gehört für Gigerenzer aber auch das Wissen über die Grenzen der Statistik. Nur wenn Risiken grundsätzlich bekannt sind, kommt man mit statistischen Berechnungen überhaupt weiter. Die beste Statistik ist hingegen machtlos, wenn es um unbekannte Risiken geht, also um Dinge, von denen man nicht weiß, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie eintreffen oder nicht. Als Beispiel für solche Ungewissheiten führt Gigerenzer die Voraussage von Währungswechselkursen an. Das heißt, die Prognose darüber, wie sich etwa das Verhältnis von Schweizer Franken gegenüber dem Dollar über das nächste Jahr entwickeln wird. Auch wenn zahlreiche Finanzexperten solche Prognosen regelmäßig abgeben, sei das im Grunde nicht mehr als Kaffeesatzlesen, so Gigerenzer. Er selber tritt den Beweis an, indem er die Prognosen der größten deutschen Banken zu den Wechselkursen einer Prüfung unterzogen hat. Sein Fazit ist ernüchternd. Die Prognosen liegen nur dann richtig, wenn der Trend sich fortsetzt. Also der Kurs über mehrere Jahre ansteigt oder fällt. Aber die Prognosen sind nicht in der Lage, eine Trendänderung vorherzusagen, wenn der Kurs etwa nach einer Periode des Steigens plötzlich fällt. Zukünftige Wechselkurse lassen sich also nicht berechnen. Sie gehören ins Reich der Ungewissheit. Bei Ungewissheiten, so lautet nun der Rat von Gerd Gigerenzer, soll man sich am besten auf sein Bauchgefühl verlassen. Vielleicht nicht gerade, wenn es um Wechselkurse geht, doch in vielen Lebenslagen sei der Bauch der beste Ratgeber. Denn das Bauchgefühl, auch Intuition genannt, beruhe meist auf unbewussten Erfahrungswerten, die ein jeder von uns verinnerlicht hat. In seinen eigenen Studien konnte Gigerenzer zeigen, dass zum Beispiel erfolgreiche Manager sich sehr oft auf ihr Bauchgefühl verlassen. Richtig rechnen und manchmal auch gar nicht rechnen. So lautet also verkürzt die Weisheit, um die man nach der Lektüre dieses Buches reicher ist.
Risiko, wie man die richtigen Entscheidungen trifft, von Gerd Gigerenzer ist im C. Bertelsmann Verlag erschienen.
100 Sekunden Wissen.
Erfunden hat die Strichmännchen Harald Nägeli, berühmt geworden als Sprayer von Zürich. Und nicht nur in Zürich sorgten seine Strichmännchen für Aufregung, sondern auch international wurden sie beachtet. Es hagelte Proteste, als Nägeli mit internationalem Haftbefehl am 27. August 1983 in Deutschland festgenommen wurde. Ein Stück Graffiti-Geschichte in 100 Sekunden Wissen erzählt von Elinor Landmann.
1977 beginnt Harald Nägeli, schwarze Strichmännchen auf die sauberen Wände Zürichs zu sprayen. Er wird bekannt und sorgt für Empörung. Als Schmierfink und Nestbeschmutzer beschimpfen ihn die einen. Er versteht sich als politischer Künstler, der die Städte menschlich macht. 1979, nach hunderten gesprayten Mannsgöckel, wird Harald Nägeli zum ersten Mal festgenommen. Nicht ertappt beim Sprayen. Er vergaß seine Brille und kehrte an den, in Anführungszeichen, Tatort zurück. Er wird angeklagt. Es kommt zum Prozess. Nägeli sprayt weiter. In Deutschland. Und wird schließlich 1981 verurteilt wegen wiederholter Sachbeschädigung. Die Strafe, eine saftige Buße von 200.000 Franken und eine unbedingte Haftstrafe von 9 Monaten. Nägeli entzieht sich durch Flucht und sprayt weiter in Deutschland und Frankreich. Harald Nägeli wird nun mit einem internationalen Haftbefehl gesucht und im August 1983 festgenommen auf der Ostseeinsel Fehmarn. Josef Beuys und Willy Brandt setzen sich für ihn ein. Adolf Muschk und Friedrich Dürrenmatt auch. Es nützt alles nichts. Harald Nägeli muss 1984 seine Strafe antreten. Danach emigrierte er nach Düsseldorf. Man empfing ihn mit offenen Armen. Und das einst so empörte Zürich veränderte sich auch mit den Jahren. Merklich, als Nägelis Ansehen immer weiter wuchs. 2004 wurde gar eines seiner Wandbilder restauriert und damit als Kunst akzeptiert. Heute heißen Graffiti Street Art. Sie kommen häufig üppig barock daher und sie haben ihren Siegeszug durch die Kunstinstitutionen angetreten. Harald Nägelis asketische Strichmännchen haben der Street Art dennoch den Weg geebnet, weil Nägeli als erster hartnäckig auf die Kunstfreiheit setzte und sie sprayend beanspruchte gegen das Recht auf Eigentum.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.